Es ist 19 Uhr am 27. Juni 2018. Rick Stanton sitzt in einem Toyota-Kleinbus, der am Rande des Dorfes Mae Sai in Thailand entlangfährt und sieht den üppigen Dschungel und die nebligen Hügel vorbeiziehen. 5 Tage sind vergangen, seit 12 Jungen und ihr Trainer in der Tham Luang-Höhle vermisst wurden, und noch immer weiß niemand, wo sie sind. Deshalb sind er und sein Tauchpartner John Volanthin hier, zusammen mit dem Koordinator des British Cave Rescue Council, Rob Harper. Sie sind erschöpft. Der Flug nach Bangkok dauerte 11 Stunden, dann ein weiterer Flug nach Chiang Rai, und jetzt sitzen sie schon seit einer Stunde in diesem klapprigen Bus. Während sie sich den Berg hinaufschlängeln, starrt Rick aus dem Fenster. Er kann nicht fassen, wie lang die Schlange von Autos ist. Sie ist so lang, wie das Auge sehen kann. Rick beugt sich vor und fragt den Fahrer:
Wie viele Leute sind eigentlich da oben?
Der Fahrer schaut ihn stolz an.
Tausende. Tausende von Menschen aus ganz Thailand haben sich freiwillig gemeldet, um unsere Jungs zu retten. Es ist unglaublich.
Es ist tatsächlich unglaublich, aber es hat auch einen unschönen Nebeneffekt. Stau. Rick wendet sich an John.
Als du gesagt hast, das würde ein großer Einsatz werden, hast du nicht übertrieben.
Der Kleinbus hält am Fuße eines Hügels. Der Fahrer springt heraus und öffnet die Hintertür.
Wir können hier nicht mehr weiter.
Rick sieht John an, der mit den Schultern zuckt.
Warten Sie, kann ich ein Foto machen?
Sowohl Rick als auch John wissen nicht, was sie antworten sollen. Blitzschnell breitet der Fahrer vor den Männern ein großes bedrucktes Transparent mit der Aufschrift World's Best Cave Divers aus. Rick sollte sich geschmeichelt fühlen, aber stattdessen fühlt er sich ein wenig peinlich berührt.
Das machen wir normalerweise nicht.
Er ist überrascht, als der Fahrer trotzdem ein Selfie schießt. Rick und John haben schon mehrere Rettungsaktionen durchgeführt, aber keine wie diese. Als der Fahrer wieder in den Bus einsteigt, fragt Rick ihn:
Wohin müssen wir?
Der Mann zeigt vage in Richtung einer Gruppe von Reportern. Rick und John nehmen ihre Ausrüstungstaschen und machen sich auf den Weg durch den Schlamm, den Hügel hinauf. Es hat seit Tagen nicht aufgehört zu regnen. Ein Meer von Reportern steht hinter einer Barrikade, ihre Gesichter hinter den Kameras verborgen, während auf der anderen Seite Nachrichtensprecher die Welt über die Ereignisse informieren.
In Thailand ist die Lage sehr besorgniserregend. Hunderte von Einsatzkräften vor Ort suchen verzweifelt nach 12 jungen thailändischen Fußballspielern und ihrem Trainer, die seit Samstag vermisst werden.
Rick und John kommen an dem behelfsmäßigen Hauptquartier zur Koordination der Rettungsdienste vorbei, das in der Nähe der Höhle eingerichtet wurde. Es sieht aus wie eine Ministadt. Retter, Freiwillige, Einheimische, die alle in bunten Plastikregenponchos herumlaufen. Es wimmelt von Zelten und Dixie-Klos. Und überall jede Menge Reporter. Sofort umringt die Meute Rick und John. Sie versuchen sich durch die blinkenden Kameras und Mikrofone zu drängen.
Das ist das totale Chaos.
In diesem Moment ruft ihnen ein Mann aus der Menge zu.
Rick, John, mein Name ist Vern Hansworth. Ich habe dem Tourismusminister Ihre Nummer gegeben. Willkommen im Durcheinander.
Vern wirft einen Blick auf Ihre Ausrüstung.
Ihr habt ja einiges an Ausrüstung dabei. Wir gehen zur Station der Parkaufsicht. Das ist nicht weit. Ihr könnt euch dort einrichten.
Rick ist verwirrt.
Aber die Jungs, sollen wir nicht zuerst zur Höhle gehen?
Vern erklärt, dass sie sich bei den zuständigen Behörden registrieren lassen müssen. Sie brauchen die Genehmigung der Behörden, um hier zu tauchen. Doch als sie die Station erreichen, kann Vern keinen Zuständigen finden, der sie registriert. Rick hat das Gefühl, als wüsste niemand so richtig, was sie mit ihnen anfangen sollen. Aber er und John können nirgendwo anders hin, und da draußen sind die Kinder. Er wendet sich an seinen Partner.
Warum bauen wir nicht unsere Ausrüstung zusammen? Ich habe draußen einen Kompressor gesehen. Wir können unsere Tanks auffüllen und alles vorbereiten.
So oder so, sie werden in die Höhle gehen und die Kinder herausholen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Am 23. Juni 2018 war die Jugendfußballmannschaft Die Wildschweine auf einem Ausflug in die Tham Luang von starkem Regen und in die Höhle eindringendes Flutwasser überrascht worden. Innerhalb weniger Stunden haben Rettungsteams aus dem ganzen Land versucht, sie zu finden, aber bislang ohne Erfolg. Vor der Höhle versammelten sich die besorgten Eltern und immer mehr freiwillige Helfer. Doch der starke Regen machte sämtliche Versuche, die Jungen zu finden, unmöglich. Jetzt hat der Gouverneur die besten Höhlentaucher der Welt zu Hilfe gerufen. Aber niemand ist auf das vorbereitet, was sie erwartet. Dies ist Folge 2 von 4. Hilfe und Chaos. Kilometertief in den überfluteten Kammern von Tham Luang macht sich Assistenztrainer Ek große Sorgen. Sie sitzen seit 5 Tagen hier fest. Er und die Jungen kauern auf einem kleinen Felsvorsprung über einem Becken mit kaffeebraunem Wasser, das den Ausgang aus der Höhle überflutet hat. Sie verbringen die meiste Zeit in völliger Dunkelheit. Sie versuchen, die verbleibenden Batterien in ihren Taschenlampen zu schonen. Jetzt tanzen die Schatten über die Felswände hinter ihnen. Ek hat das Gefühl, dass sie in einem Land jenseits der Zeit festsitzen. Der Jüngste, Titan, zittert vor Kälte. Er kuschelt sich an Ek und stellt ihm eine Frage, die er schon 1 Million Mal gestellt hat.
Trainer, welcher Tag ist heute?
Aber Ek ist sich nicht sicher, welcher Tag heute ist. Nacheinander suchen auch die anderen Jungen bei ihm Antworten.
Ich habe so einen Hunger und so einen Durst.
Neid hebt seinen Kopf von der Wand.
Wann kommen Sie uns holen?
Die Stimme von Bung ist rau und kaum zu hören.
Mir ist schwindelig. Ich kann kaum atmen.
Ek hat das Gefühl, dass er die Kontrolle über die Gruppe verliert. Er weiß, dass er etwas tun muss, um die Jungen vor einem Zusammenbruch zu bewahren.
Hey, Wildschweine. Ich weiß, dass das schwer ist, aber ihr müsst euch konzentrieren. Der Regen wird nachlassen und ich bin sicher, dass Hilfe unterwegs ist.
Titan beginnt zu weinen. Keiner von ihnen weiß mehr, was sie noch glauben sollen.
Ich habe Angst, hier zu sterben.
Ek horcht bei dem Wort Sterben auf. Das wird er nicht zulassen.
Du wirst nicht sterben, Titan. Jetzt setzen wir uns aufrecht hin. Kommt, schließen die Augen und atmen einfach. Fokussieren unsere Gedanken und erinnern uns daran, dass aller Schmerz und alles Leiden eine Illusion ist. Ein- und ausatmen. Ein- und aus.
Ek sitzt in einer würdevollen Haltung in der Mitte der meditierenden Gruppe. Er ist ein ehemaliger Mönch, der in Vipassana ausgebildet wurde. Eine Art der Meditation, die sich auf achtsames Atmen konzentriert. Jetzt, Jahre später, scheint es Ek, dass seine Jahre im Kloster ihn irgendwie auf genau diesen Moment vorbereitet haben. Er dreht sich um und sieht die Jungen an, die alle mit geschlossenen Augen um ihn herum sitzen. Sie haben schon ein paar Mal vor einem Spiel zusammen meditiert, aber noch nie so konzentriert. Sie machen das großartig. Ek ist stolz auf sie. Und dann, wie durch ein Wunder, werden alle ruhiger. Die 12 Jungen und ihr Trainer merken nicht einmal, dass die Taschenlampe ausgeht. Sie sind zu sehr in ihren Atem vertieft und lassen ihre Gedanken an einen Ort schweifen, an dem sie zumindest für den Moment keinen Hunger, keine Kälte und keine Angst mehr spüren. Es ist 1 Uhr morgens am 28. Juni, 6 Tage seit die 12 Jungen und ihr Trainer vermisst werden. Major Charles Hodges geht im Regen über den Parkplatz des Basislagers. Ströme aus Schlamm rauschen an Reihen von Zelten, Essenswagen und Toiletten vorbei. Hodges ist bei der 353. Special Operations Group der US Air Force. Nur wenige Stunden zuvor ist sein Team vom Stützpunkt in Okinawa in Japan abgeholt worden. Thailand und die USA sind seit langem Verbündete und die Einheit ist zu Hilfe gerufen worden. Die Sondereinheit verfügt über viele Fähigkeiten, vom Tauchen und Bergsteigen bis zur Geologie und Überwachung. Wenn eine Gruppe von Jungen in einer Höhle festsitzt und jemand gebraucht wird, der eine Rettungsaktion organisieren kann, dann sind sie die richtigen Ansprechpartner. Major Hodges ist an Chaos gewöhnt, aber was er hier sieht, ist selbst für ihn zu viel. Als sie angekommen sind, hat Hodges den größten Teil seiner Einheit ins Bett geschickt. Aber er beschließt, mit einem kleineren Team in die Höhle zu gehen, um sich einen ersten Eindruck von der Situation zu verschaffen. Als er sich dem Eingang nähert, stolpert er fast über die Schläuche und Elektrokabel, die auf dem schlammigen Boden herumliegen. Überall sind Menschen an den Pumpen und Freiwillige, die um den Höhleneingang kreisen. Hodges achtet auf jedes Detail und stellt schnell fest, dass es an Koordination zu fehlen scheint. Als er die Höhle betritt, schlägt ihm ein feuchter, modriger Geruch entgegen. Er gibt seinem Team ein Zeichen, ihm zu folgen. Als er weiter in die erste Kammer vordringt, ist er überrascht. Sie ist wirklich groß und dunkel. An der Wand kann er Rinnsale aus Schlamm ausmachen. Er wendet sich an seinen Einsatzleiter, Derek Anderson.
Sehen Sie sich diese Markierungen an. Sie gehen etwa gut 7 Meter hoch. Ich schätze, so hoch kann hier das Wasser steigen.
Anderson hat dunkle Haare und einen athletischen Körperbau. Er ist zwar erst 22 Jahre alt, aber das tut seinen taktischen Fähigkeiten keinen Abbruch. Er fährt mit der Hand an den Wänden entlang. Der Major hat recht. Wenn das Wasser so hoch steht, bedeutet das, dass der Fluss in dieser Höhle noch ansteigen kann und seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Hodges geht tiefer in die Höhle. Er klettert über einige Felsen, als er einen thailändischen Arbeiter rufen hört.
Zurückkommen! Das Wasser steigt. Das thailändische Militär hat gesagt, dass niemand rein darf. Zurückkommen!
Major Hodges sieht Anderson an, der mit den Schultern zuckt. Es sieht nicht so schlimm aus. Wie schnell kann das Wasser wirklich steigen? Hodges winkt höflich zurück und geht weiter. Je weiter sie vorankommen, desto schwieriger wird es, noch etwas zu sehen. Und dann hört Hodges wieder die Stimme.
Zurückkommen! Kommen Sie zurück! Am Eingang ist Wasser!
Der Ton hat etwas Eindringliches. Hodges gibt seinem Team ein Zeichen.
Los geht's!
Sie brauchen nur etwa 2 oder 3 Minuten zum Ausgang. Aber Hodges sieht, dass das Wasser schon eindringt. Ein großer Teil des Bodens ist mit mehreren Zentimetern Wasser bedeckt. Es steigt schnell. Während er auf das steigende Wasser blickt, zieht er 2 Schlüsse. Erstens, das Wasser strömt aus mehreren Quellen gleichzeitig in die Höhle. Und zweitens, die Arbeiter haben recht. Die Bedingungen in der Höhle können sich jeden Augenblick ändern. Diese Rettungsaktion ist gerade viel schwieriger geworden. Ein paar Stunden später verkünden die Navy SEALs, dass aufgrund der herrschenden Bedingungen alle Taucheinsätze vorerst eingestellt werden. Als John und Rick am nächsten Morgen davon erfahren, sind sie sich nicht sicher, ob der Befehl sie einschließt, aber das ist ihnen egal. Sie werden in die Höhle gehen. Sie schnappen sich ihre Ausrüstung und machen sich auf den Weg zum Eingang. In der Nacht zuvor, kurz nach ihrer Ankunft, haben sie eine Erkundungstour gemacht. Es war ihnen zwar klar, dass die Aktion herausfordernd werden würde, aber sie waren überrascht, wie schnell das Wasser angestiegen ist. Rob Harper, der Koordinator des britischen Höhlenrettungsteams, ist von der Strömung mitgerissen worden und sie mussten ihm heraushelfen. Die Höhle ist ein unberechenbares Ungeheuer. Aber die britischen Taucher sind nicht um die halbe Welt geflogen, um herumzusitzen und darauf zu warten, dass der Regen aufhört. Sie sind hier, um die Kinder zu retten. Und dafür werden sie das Tauchverbot höflich missachten. An der Höhle hält niemand sie auf. Hier scheint sich ihre Berühmtheit als nützlich zu erweisen. Sie folgen einer Reihe gummibeschichteter Kabel in die Höhle. Als sie die erste überflutete Senke erreichen, stellt Rick fest, dass der Wasserstand einige Zentimeter höher ist als noch am Vortag. Die Männer finden einen trockenen Bereich und legen ihre Ausrüstung aus. Die meisten Taucher verwenden teure, aufblasbare Westen für den Auftrieb, aber Rick zieht seine selbstgebaute Ausrüstung vor. Einen alten, an mehreren Stellen geflickten Autoreifenschlauch. Es sieht nicht gerade wie die Ausrüstung eines Profis aus. John neckt ihn.
Du siehst aus wie ein Müllmann.
Rick rollt mit den Augen. Er ist nicht hier, um einen Wettbewerb für die schönste Tauchausrüstung zu gewinnen.
Es erfüllt seinen Zweck.
Rick schnallt sich seine Sauerstoffflaschen um und wartet langsam in das dunkle, kalte Wasser der 3. Kammer der Tam Luang. Die LED-Lichter spiegeln sich auf der Wasseroberfläche. John folgt Rick. Lange Pumpenschläuche und Leitungen führen ins Wasser. Sie sind von den Helfern verlegt worden. Die Stromleitungen verlaufen durch die ganze Höhle und sind kilometerlang. Kein beruhigender Anblick. Die Gefahr eines Stromschlags macht die allgemeine Lage nicht besser. Und dann sind da noch die Wasserflaschen, der andere Müll und der Unrat, die im Wasser treiben. Alles, was da schwimmt, kann sich leicht in der Tauchausrüstung verfangen. Und das kann schnell gefährlich werden. Dieser Tauchgang wird alles andere als einfach. Ihr Plan ist, bis zur T-Kreuzung vorzudringen. Dahinter liegt die Pattaya-Höhle. Weiter ist bislang niemand gekommen. Aber das war vor dem ganzen Regen. Jetzt steht das Wasser fast bis zur Decke der Höhle. Der mit Luft gefüllte Hohlraum ganz oben beträgt jetzt höchstens noch einen halben Meter. Rick gleitet unter Wasser in eine vertraute Welt. Er ist in diesen magischen, dunklen Labyrinthen zu Hause, in denen man kaum etwas sieht und in denen scharfe Felsen immer wieder aus dem Nichts auftauchen. Aber die Strömung hier ist stark. Mehr und mehr Wasser fließt herein. Immer wieder schwimmt Unrat vor seine Maske und erschwert die Sicht. Einfach nur halbwegs gerade durch die Höhle zu schwimmen, erfordert Ricks ganze Kraft. Nach 30 Minuten, in denen er sich langsam vorangekämpft hat, zwängt sich Rick durch einen Spalt an einer Felswand in die Kammer 3. Er taucht in einer Luftkammer auf. Für eine kurze Zeit ist er der pulsierenden Flut entkommen. Er nimmt seine Maske ab und wendet sich einem Felsvorsprung zu. Es sieht aus wie das Ufer eines kleinen Teichs. Dann sieht er etwas, das er nicht erwartet hat. Etwa 6 Meter entfernt von ihm sitzen 4 thailändische Arbeiter. Sie fuchteln wild mit den Armen und zeigen auf das Wasser.
Hilfe, Hilfe, helft uns!
Rick ist fassungslos. Hier sollte niemand mehr sein. Er sieht John an, dann nimmt er den Atemregler aus dem Mund und spricht ruhig.
Was macht ihr denn hier?
Aber die Männer sprechen kein Englisch. Ricks Gedanken rasen. Wie konnte das passieren? Er sieht sich in der Kammer um. Offenbar sind die Männer hier eingeschlossen worden, als das Wasser angestiegen ist. Und so wie es aussieht, sind sie schon eine Weile hier.
Rick, sieh mal.
John zeigt auf die Öffnung in der Decke der Höhle, durch die Wasser hereinströmt. Rick leuchtet mit seiner Taschenlampe zurück zu den Arbeitern. Sie schauen ihn entsetzt an.
John, wir müssen handeln, sofort. Oder sie werden alle ertrinken. Wir müssen sie einen nach dem anderen rausholen.
Ja, okay, dann los.
Mit Hilfe von Zeichensprache versucht er zu erklären, was sie vorhaben. Er zeigt auf das zweite Mundstück, das an seiner Sauerstoffflasche hängt, und bewegt es zwischen seinem Mund und dem des Arbeiters hin und her. Dann demonstriert er, wie der Mann neben ihm schwimmen soll, damit sie zusammen herausschwimmen können. Die Arbeiter nicken ängstlich. Es ist ihre einzige Chance. Wenn sie hier bleiben, werden sie sterben. Rick schnappt sich einen der Männer.
Ganz ruhig.
Dann tauchen die beiden schnell in die eiskalten Fluten ein. Rick hält den Mann bei seinem Hemd und sie beginnen den kurzen, aber mühsamen Weg durch das Wasser in Richtung Kammer 2. Rick schwimmt mit einer Hand, während er mit der anderen Hand den Arbeiter neben sich herzieht. Der Mann atmet durch das zusätzliche Mundstück und versucht sein Bestes, neben Rick zu schwimmen. Als sie sich der zweiten Kammer nähern, kann Rick das Glitzern der Wasseroberfläche sehen. Der Arbeiter sieht es auch und beginnt zu strampeln, um an die Luft zu kommen. Er zerrt am Mundstück und drückt sich von Rick weg. Panik ist gefährlich in solch einer Situation. Das Gehirn schaltet ab und der Körper kämpft nur noch ums Überleben. Wenn der Mann das Mundstück von der Druckluftflasche reißt oder Ricks Ausrüstung irgendwie beschädigt, könnten beide sterben. Blitzschnell packt Rick den Mann am Hals und signalisiert: keine Bewegung. Die beiden ringen miteinander im dunklen Wasser. Rick nimmt den Mann in den Schwitzkasten. Endlich tauchen sie an ihrem Ausgangspunkt wieder auf. John kommt kurze Zeit später ebenfalls an die Wasseroberfläche. Rick kann an Johns Gesicht ablesen, dass er das Gleiche erlebt hat. Rick zeigt in Richtung der dritten Kammer.
2 haben wir geschafft. Bleiben noch 2. Das ist verrückt. Was haben die Typen da nur gemacht? Das ist lebensgefährlich.
Stunden später wankt Rick müde und völlig erledigt aus der Höhle. Die Menschenmenge hat sich bis auf wenige Personen gelichtet. Niemand scheint sich daran zu stören, dass vier Arbeiter fast gestorben wären. Sogar die Männer selbst scheinen es gelassen zu nehmen. Sie bedanken sich bei Rick und John und gehen davon. Rick hat zwar keine Medaille erwartet, aber es kommt ihm seltsam vor, dass kaum jemand Notiz nimmt. Aber ein Mann horcht auf, als er von der Rettungsaktion erfährt. General Hodges von der amerikanischen Spezialeinheit. Hodges weiß, dass sie erfahrene Taucher brauchen, um die Jungen zu finden und herauszubringen. Rick Stanton und John Volenten haben gerade ihren Status als zwei der besten Höhlentaucher der Welt unter Beweis gestellt. Jetzt müssen sie nur noch die Kinder finden. Es ist 21 Uhr am 28. Juni. 5 Tage sind vergangen, seitdem die Wildschweine und ihr Trainer verschwunden sind. Gouverneur Narongsak sitzt an einem Klapptisch in der Parkaufseherstation unweit der Höhle. Er arbeitet seit Tagen ununterbrochen. Momentan wühlt er sich mit müden Augen durch komplizierte geologische Karten und Pläne, obwohl tausende thailändische Soldaten in den Bergen um die Höhle nach anderen Zugängen suchen, gibt es immer noch keinen Beweis dafür, dass die Jungen überhaupt noch am Leben sind. Die Rettungskräfte haben behelfsmäßige Krankenstationen eingerichtet. Mehr als ein Dutzend Krankenwagen stehen bereit, falls die Jungen gerettet werden und medizinische Hilfe benötigen. Soldaten der thailändischen Armee versuchen sich von oben einen Weg in die Höhle zu bahnen, nur mit Hämmern und Meißeln als Werkzeug. Der thailändische König hat sogar sein persönliches Küchenpersonal und Laster mit Essen geschickt, um die Retter zu verpflegen. Der Gouverneur ist dankbar für die wachsende Zahl internationaler Helfer, die jeden Tag eintreffen. Aber er macht sich auch Sorgen, dass eventuell schon zu viele Parteien involviert sind. Er wird sie im Auge behalten müssen. Der Druck auf den Gouverneur ist enorm. Die thailändische Regierung will wissen, welche Fortschritte gemacht werden. Sie brauchen einen Erfolg. Das ist wichtig für Thailand. Der Gouverneur hätte nie gedacht, dass er für eine Rettungsaktion dieser Größe und Bedeutung verantwortlich sein würde. Er ist erst seit einem Jahr im Amt. Dieser Einsatz wird immer größer und komplizierter und er ist für alles verantwortlich. Allerdings scheinen sie nicht ein Stück weiter gekommen zu sein als am Vortag. Der Gouverneur ist verzweifelt. Er ist bereit, jede Idee in Betracht zu ziehen. Deshalb bringt sein Stab einen 22-jährigen thailändischen Zivilisten namens Thanet Nathisiri ins Spiel. Thanet unterscheidet sich von allen anderen im Ort. Er gehört nicht dem Militär an. Er ist kein ausländischer Taucher. Er ist ein schrulliger Thailänder mit knallroten, wasserdichten Schuhen, der die Hälfte des Jahres in Illinois verbringt, wo er ein thailändisches Restaurant betreibt. Die andere Hälfte des Jahres arbeitet er mit ländlichen Gemeinden in Thailand zusammen, um deren Wasserressourcen zu verwalten. Thanet ist ein Wassermanagement-Guru. Und die thailändischen Beamten vor Ort wissen das. Er kommt mit hochmodernen Topografiekarten des Gebiets und einigen radikalen Ideen in das Lager.
Herr Gouverneur, ich brauche einen seismischen Scanner. Wir können kleine Explosionen in der Höhle zünden und den Nachhall messen. Mit den Schallwellen können wir die Höhle abtasten wie ein Sonar. Auf diese Weise können wir die Form und Größe der Höhle genau bestimmen und nach Kammern suchen, in denen sich die Jungen aufhalten könnten.
Der Gouverneur ist selbst Ingenieur und versteht das Konzept, aber er befürchtet, dass es durch eine Explosion in der Höhle zu Erdrutschen kommen könnte, die den Rettern den Zugang versperren und die Jungen in Gefahr bringen könnten. Er lehnt die Idee ab. Aber ihm gefällt Thanets Verstand und die Logik seiner Argumente. Er fragt sich, ob Thanet bei einem anderen Problem helfen kann. Der Gouverneur beugt sich vor.
Der Regen hört nicht auf und das Wasser überflutet die Höhle immer weiter. Wenn Sie eine Idee haben, wie wir das Wasser stoppen können, sagen Sie es mir.
Thanets Augen huschen umher, als würde er in seinem Kopf Berechnungen anstellen.
Okay, also, im Moment ist der Boden gesättigt. Das Grundwasser kann kein Wasser mehr aufnehmen. Was wäre, wenn wir den gesamten Grundwasserspiegel um die Höhle herum absenken könnten?
Der Gouverneur denkt nach. Tanet schlägt im Grunde vor, das Wasser aus dem Berg zu saugen, tausende von Litern auf einmal. Es ist eine gewagte Idee, aber sie müssen sich an jeden Strohhalm klammern.
Nehmen Sie ein paar Männer, holen Sie sich, was Sie brauchen und halten Sie mich auf dem Laufenden.
Der Gouverneur sieht zu, wie Tanet voll Tatendrang aus der Tür stürmt. Er weiß nicht, ob Tanet in der Lage sein wird, gegen das Wasser anzukommen. Aber vielleicht gelingt es ihm, es lange genug aufzuhalten, damit die Rettungskräfte durchkommen können. Vern Unsworth kann nicht glauben, dass es schon der 28. Juni ist. Die Fußballmannschaft ist jetzt seit fast einer Woche in der Höhle. Ohne Essen und Trinkwasser. Wie lange soll das noch so gehen? Vern kennt die Höhle besser als jeder andere. Und in den letzten Tagen ist er zu einer Art inoffiziellem Vermittler zwischen den verschiedenen Teams der Rettungsaktion geworden. Morgens trifft er sich zunächst mit thailändischen Beamten. Den Rest des Tages berät er sich mit den freiwilligen Tauchern, die aus der ganzen Welt angereist sind, um irgendwie zu helfen. Aber heute hat er eine Mission. Er will ein Update von seinen britischen Kollegen Rick und John. Seit sie die thailändischen Arbeiter gerettet haben, ist allen klar, dass eine Tauchrettung der Jungen nahezu unmöglich ist. Die Strömung ist zu stark, das Wasser zu hoch. Und die Navy Seals leiden unter den Folgen der langen Tauchgänge in der Höhle. Ihre Hände sind von den scharfkantigen Felsen zerschnitten. Ihre Füße haben Entzündungen vom stundenlangen Stehen am Wasser. Vern hat Gerüchte gehört, dass die Briten erwägen, nach Hause zu fahren. Er hofft, dass das nicht wahr ist. Sie werden gebraucht. Als Vern die Station der Parkaufsicht betritt, findet er Rick und John im Gespräch mit Rob Harper. Vern setzt sich zu ihnen.
Ich habe von der Rettung der Arbeiter gehört. Ist alles in Ordnung?
John schüttelt den Kopf.
Wir sind nicht einmal bis zur T-Kreuzung gekommen. Wie sollen wir weiterkommen und die Jungs finden? Es wäre so viel einfacher, wenn der Wasserstand sinken würde.
Aber sie alle wissen, dass das nicht passieren wird. Der Monsun steht bevor.
Es ist so. Der Regen hört nicht auf. Und ich will hier nicht wochenlang nur auf die Bestätigung warten, dass sie schon tot sind. Das Ganze hier ist so schlecht organisiert, es macht überhaupt keinen Sinn zu bleiben.
Vern weiß, dass alles, was sie sagen, richtig ist. Er ist auch frustriert über den Mangel an Koordination. Aber was ist, wenn der Regen doch nachlässt? Was, wenn jemand einen anderen Plan entwickelt? Wenn dieser Plan Tauchen beinhaltet? Rick und John sind zwei der wenigen Menschen auf der Welt, die in der Lage wären, die Jungen herauszuholen. Vern sagt den Männern, dass der Tourismusminister sie bittet, noch ein paar Tage zu bleiben. John denkt nach. Schließlich willigt er ein.
Okay, noch ein paar Tage.
Tanet Natisri, der Wassermanager, fährt in einem Militärjeep eine rötliche Schotterstraße in den Bergen oberhalb der Höhle hinauf. Er hat die letzten Stunden damit verbracht, eine erstaunliche Anzahl von Ressourcen zusammenzutragen, um den Grundwasserspiegel in der Höhle zu senken. Zunächst hat er den Gouverneur um die Hilfe von 300 Soldaten der thailändischen Armee gebeten. Sie sollen Bäume fällen und Flächen am Fuße des Berges räumen. Dann hat er sich 30 riesige Bohrer besorgt. Er will den Berg an der Seite anbohren und das Grundwasser auf das umliegende Ackerland ableiten. So, als würde man in einer vollen Badewanne den Stöpsel ziehen. Nur, dass diese Badewanne sehr viel größer ist. Aber zuerst muss er Löcher in den Berg bohren. Es ist eine ambitionierte Idee, aber Tanet ist optimistisch. Auf dem Gipfel des Berges hält er an der Stelle an, wo die Soldaten gerade die Bäume fällen. Angespannt beobachtet er, wie die Männer einen Bohrer nach dem anderen in die rote Erde setzen. Tanet starrt auf den Boden, während die Bohrer anlaufen und bald unerbittlich laut werden. Er kann nur schätzen, wie weit sie bohren müssen. Sie müssen eine Hauptwasserader treffen. Wenn seine Rechnung nicht aufgeht, ist der ganze Plan wertlos. Und dann? Bingo. Einer der Bohrer bricht zum Grundwasser durch und eine Wasserfontäne schießt 3 Meter hoch in die Luft. Tanet schließt lächelnd die Augen. Sie haben es geschafft. Er gibt ein Zeichen und die Männer an den Pumpen machen sich an die Arbeit. Am späten Nachmittag pumpen Tanet und sein Team stündlich 7,5 Millionen Liter Wasser aus dem Boden. Mit etwas Glück reicht das aus, um den Wasserspiegel in der Höhle so weit zu senken, dass die Taucher über die T-Kreuzung hinauskommen. Die Dämmerung bricht über den Wald, der die Höhle umgibt, herein. Rauch und Dampf wabern durch die Luft, die vom künstlichen Schein der Halogenlampen erhellt wird. Supalak ist erschöpft. Ihr Sohn Knight wird nun schon seit 6 Tagen vermisst. Sein Geburtstag ist lange vorbei. Sie blickt in die müden Augen der anderen Eltern um sie herum. Sie sitzen gedankenverloren auf kleinen Plastikstühlen und Matten auf dem Boden. Sie machen sich so große Sorgen, dass sie kaum das Essen runterbekommen, das die Helfer ihnen geben. Stattdessen starren sie hilflos auf das Getümmel am Höhleneingang, während die Moskitos sie umschwirren. Aber keiner von ihnen denkt ans Aufgeben. Ihre Jungen sind da drin. Supalak weiß, dass Knight am Leben ist. Er ist stark. Aber sie müssen etwas tun. Wenn sie nicht bei der Rettung an sich helfen können, können sie vielleicht etwas anderes beitragen. Eine der Mütter beginnt, Obst und Süßigkeiten aus dem Essenszelt zu holen. Andere Eltern folgen ihrem Beispiel. Supalak hört, wie jemand in der Menge in gedämpftem Ton etwas fragt. Was machen Sie da? Wir beten und bringen Opfergaben, um den Berg zu beschwichtigen. Supalak und die anderen Eltern zünden Kerzen an und gehen im Gänsemarsch zu einem Platz außerhalb des Lagers. Die Menschenmenge teilt sich. Sie sind auf dem Weg zum Chao Mei Nang Non, einem grünen Geisterhaus aus Holz, das die lebensgroße Statue einer Frau in traditionellem thailändischem Gewand beherbergt. Es ist die Göttin des Berges, die schlafende Prinzessin, deren Tränen ihre Jungen in der Höhle gefangen halten. Als sie ankommen, stellen sie Kerzen zu Füßen der Prinzessin auf und bieten den Geistern eine Auswahl an Speisen dar. Einige Eltern bitten die Göttin darum, ihre Söhne freizulassen. Andere legen sich neben dem Schrein nieder. Sie sehen zerbrechlich und schwach aus. Die Presse fängt all das ein und veröffentlicht die Fotos in Zeitungen auf der ganzen Welt. Die ganze Welt sieht die Gesichter der Mütter und Väter, die hier warten und jede Sekunde zählen, bis ihre Kinder nach Hause kommen. Sie sind in einer Welt ohne Sonne. Trainer Eck kann nicht mehr unterscheiden, ob seine Augen offen oder geschlossen sind. Wie ein Blinder streckt er die Arme vor sich aus. Er tastet hier eine kleine Schulter und dort einen dünnen Arm. Er macht sich Sorgen um die Gesundheit der Jungen. Aber es ist beruhigend zu wissen, dass sie alle noch da sind und atmen. Eine schwache Stimme ertönt in der feuchten Luft.
Trainer, Sie haben gesagt, Sie würden kommen. Sie haben gesagt, es wäre bald vorbei.
Eck hat nicht mehr die Kraft, auf jede Frage zu antworten. Vielleicht erwarten die Jungen gar nicht, dass er antwortet. Sie sprechen ihre Fragen nur noch laut ins Leere, wie eine Flaschenpost. Eck hört, wie einer der kleineren Jungen immer wieder vor sich hin murmelt.
Wir sitzen in der Falle. Dann kommt endlich jemand.
Ein anderer Junge ruft.
Trainer, vielleicht haben Sie uns vergessen.
Eck überlegt, ob er eine Meditation anleiten soll, aber dann kommt ihm eine andere Idee. Er krabbelt über einige der schlafenden Jungen und tastet den Boden ab. Er findet einen Stein. Er hebt ihn auf und schlägt ihn gegen die nahe Höhlenwand.
Jungs, steht auf. Wenn Sie uns nicht retten, werden wir uns selbst retten.
Adun, wo bist du?
Ich bin hier, Trainer.
Adun Samon ist 14 Jahre alt. Er ist ein Geflüchteter, genau wie Eck. Er und seine Familie wurden in einer Kirche in Mae Sai aufgenommen, wo sie seit 10 Jahren leben. Er liebt Musik, er singt im Kirchenchor und spielt Gitarre. Und er liebt Abenteuer. Er ist immer für ein neues Abenteuer zu haben und deshalb erscheint er Eck perfekt für diese Aufgabe.
Adun, schau dich um, ob du noch mehr Steine findest. Und dann lass uns so fest wie möglich in diese Wand hier graben. Vielleicht schaffen wir es, ein Loch zu graben, das zu einer anderen Kammer führt. Ein Weg nach Hause.
Die Jungen sind verwirrt, aber er kann die Veränderungen ihrer Stimmung spüren.
Glauben Sie wirklich, dass das funktioniert, Trainer?
Wir müssen es versuchen, Jungs. Kommt schon, hoch, auf mit euch. Auf nach Hause. Hoch, hoch.
Die Höhle ist erfüllt vom methodischen Hämmern gegen die Kalksteinwände. Eck setzt sich. Er beginnt zu zählen.
1, 2,
3, 4.
Ein beschäftigter Kopf hat keine Zeit, verrückt zu werden. Es ist der 30. Juni, Tag 8 der Suche. Ben Raymanens starrt in das schäumende schwarze Wasser in Kammer 6 von Tam Luang und macht sich bereit zum Tauchen. Ben ist ein jungenhafter Belgier mit freundlichen blauen Augen und selbstsicherem Auftreten. Er lebt die meiste Zeit des Jahres in Thailand. Ihm gehört eine Tauchschule auf der Insel Phuket. Er liebt Thailand und die Menschen hier. Und als bekannt wurde, dass erfahrene einheimische Taucher benötigt werden, war Ben einer der Ersten, der sich freiwillig meldete. Ben ist ein routinierter Taucher, einer der stärksten vor Ort. Aber diese Bedingungen gehören zu den schlimmsten, die er je erlebt hat. Das Wasser ist unglaublich kalt und die Strömung ist so stark, dass sie einem die Maske vom Gesicht reißen kann. Bei seinem ersten Tauchgang in der Höhle hat er versucht, eine Führungsleine für die anderen Taucher zu legen. Aber er ist nur etwas mehr als 100 Meter weit gekommen. Zwischen den Kammern 3 und 4 musste er sich durch einen kleinen Gang zwängen, der nur etwa einen halben Meter hoch war. Dabei ist er in eine Strömung geraten. Es war eine furchtbare Erfahrung und die Angst steckt ihm noch immer in den Knochen. Als er wieder aus der Höhle gekommen ist, hat er den Navy Seals gesagt, dass das Tauchen hier lebensgefährlich ist. Der Kommandeur hat genickt, aber gesagt, dass die Seals trotzdem weiter reingehen würden. Ben wusste, dass sie nicht die nötige Erfahrung für diese Art von Rettungsaktion haben, also hat er beschlossen zu bleiben. Jetzt blickt er wieder in dasselbe aufgewühlte Wasser und hofft, dass er diesmal mehr Glück hat. Wenigstens hat sich die Strömung ein wenig verlangsamt und es schwimmt nicht mehr so viel Unrat im Wasser. Sein Tauchpartner ist Maxim Poljetschaka, ein robuster ukrainischer Taucher mit viel Erfahrung. Bens heutiges Ziel ist es, eine ungefähr 400 Meter lange Führungsleine bis zur T-Kreuzung zu verlegen. Eine Führungsleine ist ein dünnes, starkes Seil, das Taucher ausrollen, wenn sie in unbekanntes Gebiet vordringen. Sie dient als Wegweiser, der anderen Tauchern bei der Navigation hilft. Er hofft, dass er es schafft. Die letzten, die es soweit geschafft haben, waren die Seals am zweiten Tag. Ben holt tief Luft und lässt sich dann in das schäumende Wasser fallen. Sobald er im Wasser ist, wird Ben wie eine Puppe durch die wirbelnde Strömung geschleudert. Als er versucht, in die eine Richtung zu schwimmen, schiebt ihn ein Schwall schlammiges Wasser in die andere Richtung. Es ist, als ob man im Schleudergang einer Waschmaschine gefangen wäre. Er kämpft sich immer weiter vorwärts. Dann treibt ihn die Strömung in eine Sackgasse. Sein Körper wird gegen den Boden eines kleinen Felsbeckens gedrückt. Es gibt keinen Platz zum Manövrieren. Ben weiß, dass er nicht in Panik geraten darf, aber sein Herz beginnt zu rasen. Wie konnte das so schnell gehen? Wird er hier sterben? Aber er ist ein erfahrener Taucher und weiß, dass Panik sein Feind ist. Also schließt er die Augen. Verlangsamt seinen Atem und versucht, einen Ausweg zu finden. Er versucht, nach einem Felsen über seinem Kopf zu greifen, aber er ist eingeklemmt wie eine Sardine in der Dose. In diesem Moment spürt er einen Ruck an seiner Flosse. Maxim will wissen, ob er okay ist. Er ist es nicht. Wenn dein Tauchpartner oder deine Tauchpartnerin an deiner Flosse zieht und es dir nicht gut geht, lässt du deinen Körper schlaff werden. Das ist ein Signal für deinen Partner oder deine Partnerin, dich herauszuziehen. Und genau das tut Ben auch. Er lässt sich schlaff hängen und Maxim zieht ihn raus. Wenige Minuten später tauchen sie in einer Luftkammer auf. Ben ist mitgenommen, aber er will trotzdem weitermachen. Maxim ist dagegen. Er hat eine herkömmliche Druckluftflasche und sein Luftvorrat ist zu niedrig. Aber Ben hat ein Kreislauftauchgerät, mit dem er seine Atemluft wieder aufbereiten kann. Er ist so kurz davor, die Kreuzung zu erreichen. Maxim nickt. Er wird warten. Also taucht Ben allein zurück in die dunklen Gewässer von Kammer 6. Er manövriert sich in denselben Bereich in der Höhle, in dem er Minuten zuvor war, und taucht weiter, vorbei an der Stelle, an der er stecken geblieben ist. Dann schiebt er sich durch einen Unterwassertunnel weiter und weiter, bis er schließlich die T-Kreuzung erreicht. Und dann schwimmt er noch weiter. Er ist fast am Strand von Pattaya und rollt weitere 100 Meter Führungsleine aus. Jetzt können andere Taucher ihr folgen. Ben Raymanens hat die Suchaktion gerade ein ganzes Stück weitergebracht. Für Major Charles Hodges lichtet sich das Chaos endlich etwas. Hodges, der hier eine US-Spezialeinheit leitet, ist seit 2 Tagen vor Ort und versucht, die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren. Er hat mit eigenen Augen gesehen, dass ein ganzes Land zusammengekommen ist, um diese Jungen zu retten. Es besteht kein Zweifel an Mut und Ehrbarkeit der thailändischen Militärs, der Helfenden und Beamten der Regierung. Er sieht aber auch, dass hier die besonderen Fähigkeiten seines Teams gefragt sind. Major Hodges kennt sich damit aus, den Fokus auf das Wesentliche zu setzen und Aktionspläne zu erstellen. Nachdem der belgische Taucher Ben bis über die T-Kreuzung vorgedrungen ist und ein Führungsseil gelegt hat, ist es nun an der Zeit zu handeln. Am späten Nachmittag des 30. Juni ruft Hodges eine Gruppe von Experten in einer abgelegenen Ecke des Lagers zusammen. Er will mit ihnen die Rettungsaktion besprechen, um die Jungen zu finden und sie aus der Höhle zu bringen. Die beiden erfahrenen Höhlentaucher Rick Stanton und John Volanton sind mit dabei. Sie kennen sich mit Rettungsaktionen aus. Auch Vern Unsworth ist vor Ort. Er gilt als Experte für Tham Luang und hat unermüdlich nach alternativen Routen in der Höhle gesucht. Und dann ist da noch der thailändische Wassermanager Thanet Nathisri. Hodges bewundert Thanets Arbeitsmoral und seine kreativen Ideen. Auch sein Team der Special Forces ist mit dabei. Hodges muss den Starkregen draußen übertönen.
Hier ist der Plan. Alle notwendigen Beteiligten kommen zusammen. Wir suchen unter Berücksichtigung der verfügbaren Einsatzkräfte und Geräte nach Lösungen. Wir haben alle gesehen, mit wie viel Herz die lokalen Rettungskräfte arbeiten, aber niemand koordiniert die Aktionen. Wir haben keine Zeit für Desorganisation. Also lassen Sie uns damit beginnen, uns sämtliche Perspektiven anzusehen und neue Lösungen zu finden. Wir sind hier, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.
Dann legen Sie los. Sie tauschen topografische Karten und Diagramme aus. Sie listen die verschiedenen Möglichkeiten zur Rettung der Jungen auf und ordnen sie dann nach ihrem Risiko. Von der größten bis zur geringsten Gefahr und den wahrscheinlichsten Erfolgsaussichten. Sie sprechen über mögliche Ergebnisse für jedes Szenario. Aber vor allem reden sie miteinander. Das Team hat seine Arbeit begonnen. Dies war die 2. Folge unserer 4-teiligen Serie Tief in der Höhle. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir The Boys in the Cave von Matt Gutman. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Timaya Payne hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Aaron May und Volker Pannes gemacht. Produzentin für Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terprak. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.